Papa, woran erinnerst du dich, wenn du an dein liebstes WM-Finale aller Zeiten denkst? Frankreich gegen Brasilien 98.
Da denke ich daran, dass ich in dieses Spiel gegangen bin, in der Meinung, Brasilien wird wieder gewinnen. Und dann gewinnt Frankreich in einer Art und Weise, wie es vor und nachher nie mehr gegeben hat. Daher muss ich sagen, das war mein Spiel schlechthin.
Robert Seger Senior und Robert Seger Junior in Erinnerungen eines Norwegerpullis.
Grüß Gott und herzlich willkommen
bei Erinnerungen eines Norwegerpullis. Wir sind
Robert Seger Senior
und Robert Seger Junior und wir erinnern uns hier gemeinsam alle zwei Wochen an große, kuriose, spannende, unvergessliche Momente der österreichischen, aber auch der internationalen Sportgeschichte. Immer so, dass du, lieber Papa, dieses Ereignis auch live für uns damals kommentiert hast, in die Wohnzimmer der Nation gebracht hast. Und wir bleiben beim Fußball nach unserer Episode mit Ivica Vastic in der Jubiläumsfolge live vor dem Österreich-Spiel gegen Argentinien. Bleiben wir bei Fußball. Warum? Weil immer noch die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, in Mexiko und Kanada läuft. Und wir bleiben auch wieder bei der WM 1998. Warum? Das werden wir gleich noch erläutern. Aber diesmal geht es eben um dieses Finale, um Frankreich gegen Brasilien, um den Gastgeber gegen den Titelverteidiger. Es war Zinedine Zidane gegen Ronaldo. Und du hast ja nicht nur dieses eine Finale übertragen, sondern insgesamt 9 WM-Finale live kommentiert von all denen. Warum hast du dir gerade dieses Spiel ausgesucht? Weil ich habe dich gebeten, nimm das Spiel mit, von dem du sagst, das war mein tollstes, liebstes Finale.
Aus zwei Gründen. Auf der einen Seite, weil Brasilien eigentlich immer die Nation war, von der man gesagt hat, wenn die im Finale sind, die sind kaum zu schlagen, die Brasilianer sind die Besten. Und dann kommt ein europäisches Land wie Frankreich mit großartigen Spielern und zeigt den Brasilianern, wie man wirklich gut Fußball spielen kann. Das sage ich jetzt bewusst etwas provokant, aber das war ein Finale, bei dem eine Mannschaft wie Brasilien chancenlos war gegen Frankreich.
Genau, und dieses Spiel hat ja mehr als das Spiel selber zu bieten. Es begann ja schon mit einem großen Mysterium. Es wird oft gerne das Loch Ness des Fußballs bezeichnet. Man hat lange Zeit gerätselt, was ist da vor dem Spiel passiert. Es war der 12. Juli 1998 im Stade de France. Frankreich-Finale im eigenen Land. Das war ja schon eine Riesengeschichte. Auf der anderen Seite, du hast gesagt, Brasilien, der Titelverteidiger, gespickt mit Superstars, allen voran der Stürmerstar Ronaldo, der im Jahr davor den Ballon d'Or gewonnen hat, den für den Torschützenkönig der Welt, wenn man so will, und schon vor diesem Finale zum Spieler dieser WM gewählt wurde und kurz vor dem Anpfiff dann eigentlich eine völlig überraschende, für alle völlig unerwartete Nachricht, er stand nicht am Spielbericht. Kannst du dich da noch erinnern, wie das war, dass er eigentlich ursprünglich gar nicht in der Mannschaft vorgesehen war?
Ja, das war unglaublich. Also für uns Reporter war das damals auch fast nicht verständlich. Was ist da los? Mit dem hat man gerechnet. Der muss doch spielen. Das ist doch der wichtigste Mann für seine Mannschaft. Und dann spielt er nicht. Was steckt dahinter? Ist das eine taktische Variante der Brasilianer, dass der erst später kommt, damit er die anderen blöffen kann oder was? Wir waren eigentlich sehr verunsichert. Aber offen und ehrlich gesagt, der Gegner war es nicht.
Nein, der war es nicht. Und erst Jahre später dann ist ja eigentlich herausgekommen, was wirklich passiert ist. Er hatte in der Nacht einen schweren epileptischen Anfall oder krampfartigen Anfall im Hotelzimmer, wurde auch bewusstlos. Er hat das Zimmer geteilt mit dem legendären Freistoßschützen Roberto Carlos. Er war dann im Krankenhaus und hatte dann aber eigentlich nichts. Er hat auch nachher nie wieder irgendetwas gehabt und hat dann doch gespielt. Vielleicht nicht ganz so, wie man es erhofft hatte.
Aber es ist ganz interessant, was du jetzt gesagt hast. Heutzutage wäre es nicht mehr möglich, dass einer mit so einer Verletzung oder so einer Krankheit oder so einem Problem dann nicht in die Öffentlichkeit kommt. Das gibt's nicht. Damals wusste man wirklich nichts davon. Und auch wir Kommentatoren, die immer als Erste relativ etwas erfahren, waren plötzlich baff, was ist los, der spielt nicht, warum spielt er nicht, da hieß es sogar, er kommt gar nicht, dann war er auf der Ersatzbank und so. Also wir haben das alles nicht verstanden, was da los ist, weil das hat man auch ganz geschickt bei den Brasilianern gemacht und hat gesagt, okay, da machen wir Ruhe, Stille und keiner weiß, was los ist.
Genau, und am Ende hat er doch gespielt, er wurde auch vom Krankenhaus für fit erklärt, auch alle sich darum rankenden Verschwörungstheorien sind mittlerweile ausgeräumt, er wurde auch nicht von Nike gezwungen zu spielen, sondern er war einfach wieder fit, warum auch immer er das hatte, weiß man heute nicht mehr, war dann, er hat sich zumindest körperlich fit gefühlt, die Ärzte haben auch okay gegeben, er hat also das Spiel tatsächlich begonnen. Jetzt steigen wir ein ins Finale, war schon vor dem Finale wild, es war hektisch. Und dann kannst du uns so ein bisschen in das Spiel mitnehmen, in den Spielverlauf, wie sich das entwickelt hat, dann dieses Finale.
Es war natürlich ein Spiel, bei dem der Gastgeber, in dem Fall Frankreich, den Vorteil hatte, in seinem Stadion zu spielen und dass möglichst viele französische Fans in dem Stadion waren. Das war natürlich ein Plus für die französische Mannschaft. Aber das allein macht es nicht aus, um Brasilien zu schlagen, sondern es war die Sternstunde einiger französischer Spieler und es war vor allem die Sternstunde von einem ganz großen, brauche ich dir nicht sagen, oder?
Zinedine Zidane.
Ja, genau. Zinedine Zidane hat da eigentlich das größte Spiel seines Lebens erlebt und damit auch an diesem Tag dann auch den Weltmeistertitel für Frankreich geschafft. Und es war eigentlich im Stadion eine derartige Stimmung, wie ich sie ganz selten in einem Finale erlebt habe, weil das war ein Heimspiel für die Franzosen und so viele Heimspiele hat es nicht gegeben bei der Weltmeisterschaft, weil da kommen von überall dann Leute her, aber die Heimmannschaft spielt selten im Finale. Das kommt ein paar Mal vor, ich habe nachgeschaut, genau dreimal war das der Fall, dass das gelungen ist. Aber um zu gewinnen, dann im Heimspiel, das ist etwas ganz Besonderes. Der Erste, der das geschafft hat, war ganz interessanterweise Uruguay. Mhm. Der erste Weltmeister überhaupt in den 30er Jahren. Der hat auch in Montevideo, da war die erste Weltmeisterschaft, der hat das geschafft. Aber seither ist es sehr schwer geworden, um das zu gewinnen.
Aber es war noch Argentinien 78, hat auch zu Hause gewonnen und dann Frankreich. Und seither nie mehr, können wir schon sagen, auch heuer 2026 sind auch alle ausgeschieden. Da hätte es sogar drei gegeben, die gewinnen hätten können.
Das ist interessant, ja. Heuer ist eine ganz kuriose Weltmeisterschaft. Ich wage mich jetzt gar nicht, etwas festzulegen und zu sagen, der Weltmeister wird der und der sein. Es hat schon so viele Überraschungen gegeben und vielleicht gibt es dann wirklich einen Überraschungsweltmeister, den es eigentlich in der Geschichte der Fußballweltmeisterschaften ganz selten gegeben hat.
Genau, das hat's sehr selten in letzter Zeit eigentlich gar nicht. Wird man sehen, wissen wir noch nicht. Kehren wir zurück ins Jahr 98. Du hast es schon so ein bisschen gesagt, die Brasilianer vielleicht so ein bisschen noch in der Schockstarre. Ronaldo, kann er spielen, kann er nicht spielen. Frankreich stark diszipliniert und dann fallen aus zwei Standardsituationen damals zweimal Eckball und zweimal ist der große Glatzkopf. Da ist Zinedine Zidane mit dem Kopf zur Stelle. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich eigentlich, jo, weil mir es nicht sonst als der große Kopfballspieler aufgefallen wäre.
Hast du recht, absolut. Ich meine, die Kopfballtore von ihm, die kann man vielleicht an zwei Händen auch abzählen von den vielen Tore, die er gemacht hat. Er war ein brillanter Fußballer, war ein Techniker. Aber wenn es darauf angekommen ist, hat auch ein Köpfchen gehabt. Nicht nur bei der Taktik, nicht nur beim Spielen, sondern auch beim Torschießen.
Genau. Und dann, ein paar Jahre später, hat er sein Köpfchen noch einmal bewiesen und hat dann die rote Karte dann kassiert und wurde dann auch ausgeschlossen. Im nächsten war es gleich das nächste WM-Finale. Also beim Zinedine Zidane ging viel mit Köpfchen.
Hast du vollkommen recht. Ich habe auch dieses Spiel übertragen damals und habe mir gedacht, mein Gott, Zinedine, hast du das noch? Du bist Weltmeister geworden und dann machst du so einen Blödsinn und provozierst und machst ein Foul und machst etwas Unnötiges und der Schiedsrichter hatte keine andere Chance als Rot zu zeigen. Das war auch in Ordnung, weil reguläres Rot, muss ich sagen, klar, und das macht er dann, das hat eigentlich ein Weltmeister nicht not. Aber wenn es darauf ankommt, denkt man nicht mehr daran.
Nein, natürlich. Ja, man, er war ja Weltmeister, er war zweimal und 27. Minute, 45. Minute nach zwei Eckbällen. Frankreich ging 2-0 in Führung. Dann kam die Pause. Dann wurde es sogar, glaube ich, noch einmal spannend. Es gab eine gelb-rote Karte für die Franzosen in der zweiten Halbzeit. Dann war es kurz noch einmal spannend, bevor Emmanuel Petit, glaube ich, schon in der über 90. Minute dann zum am Ende überragenden 3-0, das braucht man gar nicht, da war es nicht einmal mehr gefährdet irgendwie.
Es war, das muss man ehrlich sagen, es war ein 3-0-Sieg, den es in der Geschichte der Weltmeisterschaft nie gegeben hat, nämlich ein 0-0-Sieg in diesem Maße, ein 1-0, ja, das hat es öfters gegeben. Irgendein Tor, wo reingenudelt und es war dann der Sieg. Aber 3-0, überlegen zu spielen, überlegen zu gewinnen und sogar mit einem Mann weniger die letzten 20 Minuten in etwa zu spielen, das war ja eine unglaubliche Sache der Franzosen. Die waren an diesem Tag einfach unschlagbar.
Genau. Kannst du dich noch erinnern, wie war es dann, wie war dann diese Atmosphäre da im Stadion in Frankreich? Ich meine, wenn da wirklich der Gastgeber mal gewinnt, das muss ja ein Ausnahmezustand gewesen sein.
Es war wahnsinnig, ich erinnere mich noch ganz genau daran, weil nach dem Spiel, wenn es fertig war und dann noch lange du das anschaust, was sich da tut und noch ein bisschen lange kommentierst, weil man einfach die Feierlichkeiten auch sehen will, aber dann haben wir gedacht, irgendwann wollen wir ja wieder heimgehen. Es war unmöglich. Wir sind im Stadion geblieben, bis es langsam sich wieder beruhigt hat. Da war es unmöglich, das Stadion zu verlassen. Rund ums Stadion waren Tausende und Abertausende begeisterte französische Fans. Und es sind ja so viele noch gekommen, die gar nicht im Stadion Platz gehabt haben, weil sie keine Karten gehabt haben. Sie sind einfach aus der Stadt gekommen, um ihre Mannschaft zu feiern. Das hat es in dieser Form so nie vorher und auch nie nachher gegeben.
Interessante Parallele oder nicht Parallele, aber Verbindung auch zur Gegenwart ist ja damals der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Didier Deschamps, ist jetzt Trainer der Franzosen, ja, haben die Chance, ja, jetzt wieder Weltmeister zu werden, sind noch im Spiel. Wir haben schon gesagt, wir wissen es nicht, kann man nicht sagen, aber spielen auch 2026 sehr stark.
Deschamps ist natürlich ein ganz hervorragender Trainer geworden. Er war ein brillanter Fußballer. Er war ein Mann, der das Spiel organisiert hat, der in der Mitte des Spieles geschaut hat, dass was weitergeht. Er war jetzt nicht der die entscheidenden Tore geschossen hat oder hinten verteidigt hat, aber er war ein brillanter Fußballer und er hat dieses Gefühl, das er als Fußballer gehabt hat, eben auch als Trainer dann übertragen auf die Mannschaft und daher zählt Frankreich auch für mich bei dieser Weltmeisterschaft absolut zu den Favoriten.
Genau. Was man auch vielleicht noch fertig erzählen muss, ist die Geschichte von Ronaldo, der in diesem Spiel dann farblos blieb, wahrscheinlich geschlaucht von den Strapazen der Nacht. Aber seine WM-Stunde kam noch, nämlich schon 4 Jahre später.
Genau so ist es. Also dann kam die Zeit der Brasilianer wieder. Die haben dann endlich wieder auch die Chance gehabt. Die Brasilianer, und das ist das Interessante gewesen, wann immer du bei einer Weltmeisterschaft warst und ich war 9-mal dabei, hat man gewusst, der Favorit ist Brasilien. Mhm. Das galt immer. Vielleicht ganz am Anfang nicht, wo ich die ersten Weltmeisterschaften ja noch nicht erlebt habe, weil ich zu jung oder gar nicht auf der Welt noch gewesen mit Uruguay und so. Aber wenn ich dabei war bei diesen 9 Weltmeisterschaften, da war immer Brasilien der Favorit. Keine Frage. Es haben die Brasilianer nicht immer gewonnen. Es haben auch andere gewonnen, weil die Italiener waren gut, die Franzosen waren es und die Engländer haben auch einmal gewonnen. Also da war schon viel drinnen. Und die Deutschen, um Gottes Willen nicht zu vergessen, dass die deutschen Fans jetzt nicht besser, dass wir das beinahe vergessen haben. Aber im Grunde war es einfach immer so, Brasilien war das Nonplusultra eigentlich des Fußballs.
4 Jahre später gewinnen sie dann 2-0, glaube ich, war das damals gegen die deutsche Mannschaft und Ronaldo schießt damals auch 2 Tore, glaube ich, gegen Oli Kahn und so. Er hat sich völlig rehabilitiert. Ich meine, war sowieso einer der besten Stürmer aller Zeiten, die es je gegeben hat, der R9. Auch diese Geschichte hat irgendwie eine Art Happy End. Dann sind sie wieder zurück gewesen, die Brasilianer. Heuer ja schon ausgeschieden, gegen eine ganz starke norwegische Mannschaft. Auch ganz interessant, dass Norwegen ja, Brasilien ausscheidet. Ist wirklich kurios.
Kurios. Kurios, denn die Norweger haben etwas eingeführt bei dieser Weltmeisterschaft. Sie haben ein Kollektiv als Mannschaft, wie es keine andere gehabt hat. Und sie begeistern die Menschen. Also ich glaube, es wird sehr viele Menschen geben, die jetzt die weiteren Spiele verfolgen, die den Norwegern die Daumen drücken werden.
Das glaube ich auch. Und sie haben halt mit Haaland einen überragenden Stürmer, das muss man auch sagen, einen Stürmertypus, den man heute fast gar nicht mehr sieht in einer oft sehr defensiv geprägten Fußballwelt oder wo man mehr so auf diese Technika und so, und der ist der Brecher vorne, der zwei Ballkontakte kriegt und zwei Tore macht.
Und eines haben sie auch, die Norweger. Sie sind einfach ein kompaktes Team. Das sind sie. Die haben jetzt nicht in ihrer Mannschaft 8 Superstars. Das haben sie gar nicht. Sie haben den Haaland und sie haben noch 2, 3 andere nennenswerte gute genau. Fußballer. Und die anderen sind alles tolle Kämpfer. Und als Team sind sie aber so stark, dass es schwer wird. Ich bin gespannt. Also ich sage ganz offen, ich traue den Norwegern viel zu.
Da man den Podcast ja dann länger hören wird als das WM-Finale. Es erscheint zwar vor dem WM-Finale, aber dann ist es irgendwann auch vorbei. Werden wir sehen, ob wir völlig daneben gelegen sind oder ob wir vielleicht ganz richtig gelegen sind. Ja, das war das unglaubliche Finale 98, der letzte Heimsieg eines Gastgebers bei einer WM. Da war Frankreich auch zum letzten Mal Weltmeister, könnte sich auch diesmal wieder ändern. Jetzt hast du 9-mal ein Finale übertragen. Wie bereitet man sich so als Reporter auf so ein Finale vor? Ist das anders als Achtelfinale, als ein Semifinale? Oder sagst du, nein, es ist eh immer gleich von der Art, wie man sich vorbereitet und das anlegt?
Nein, es ist nicht gleich. Das wäre jetzt eine Lüge, wenn man sagt, das ist gleich, weil du hast am Anfang 6, 7 Spiele, auch gute Spiele, aber die schaust du anders an, als wenn es weitergeht. Ab Semifinale wird es dann schon ein bisschen interessant, weil, kommt ja eines dazu, das darf man ja auch in dem Fall sagen, das hat ja nichts damit zu tun, dass man als Kommentator nicht objektiv ist. Als Kommentator muss ich objektiv sein, aber in meinem tiefsten Inneren musst du als Fußballkommentator ja auch ein Herz für eine Mannschaft haben. Sonst bist du kein richtiger Fußballfan. Du kannst nicht immer für beide halten. Du musst in deinem eigenen Geist und in deinem eigenen Ding sagen, persönlich würde ich mich freuen, wenn der oder der gewinnt. Und daher macht das auch die Arbeit noch viel schöner, weil du ja mit viel mehr Emotion dabei bist und dann dem Zuseher daheim auch etwas bietest und etwas bringst. Und der freut sich vielleicht auch, weil der auch ein Fan von dieser Mannschaft ist oder umgekehrt und so. Und da muss man kritisch sein. Man muss all das, was notwendig ist, dem Zuseher sagen können. Aber man darf schon sein Herz auch ein bisschen schlagen lassen.
Wer waren immer deine Favoriten? Für wen hast du 98 heimlich die Daumen gedrückt?
Ich habe eigentlich bei den Favoriten, so viele haben wir nicht gehabt, aber wenn wir es gehabt haben, eigentlich immer als Europäer an die europäische Mannschaft gedacht. Und es ist ja auch einige Male gelungen.
Auch wenn Deutschland gespielt hat?
Auch wenn Deutschland gut gespielt hat. Ja, okay. Ich meine, das ist immer Österreich-Deutschland, die alte Rivalität. Und man hat natürlich, wenn die Deutschen vorzeitig ausgeschieden sind, bitte nicht böse sein, liebe Deutsche, wenn Sie jetzt zuhören. Wir haben uns natürlich auch gefreut, weil ihr habt euch immer gefreut, wenn wir vorzeitig draußen waren. Daher haben wir uns auch ein paar Mal freuen können, dass ihr auch nicht so weit gekommen seid. Trotzdem Respekt. Deutsche Mannschaft zählt zu den besten Mannschaften bei der Weltmeisterschaft, ist auch keine Frage gewesen. Und daher ist es etwas Besonderes gewesen. Immerhin, nach 5 brasilianischen Weltmeistertitel haben die Deutschen 4 und die Italiener 4.
Ja, ey. Das ist schon beeindruckend, dass da die Deutschen. Ja,
muss man schon sagen.
Diesmal wieder früh ausgeschieden, wird man sehen, was sie in Deutschland dann tun wird. Ja, möglicherweise neuer Trainer, also sicher neuer Trainer. Wird es Kloppo werden, wissen wir noch nicht genau. Aber natürlich ist es einmal schön, wenn die Deutschen gut sind. Aber schön wäre es, wenn wir einmal die Deutschen raushauen würden, haben wir noch nicht geschafft.
Das haben wir nicht geschafft, aber wir sind nicht fürs Gemeinsame. Das ist so gesehen der einzige Trost, den wir haben. Und ich muss eigentlich, denke ich jetzt daran, dass in Deutschland wird es ja ein bisschen ruhiger werden bei der Weltmeisterschaft. Die Leute werden die Spiele sich anschauen, aber die große Euphorie ist weg, weil ihre Mannschaft ist eben nicht dabei.
Bleiben wir kurz bei den Finalen an sich. Jetzt hast du 9 übertragen. Wir haben jetzt schon gesprochen über dein allerliebstes. 98, Frankreich gewinnt 3:0 zu Hause gegen Brasilien. Hättest du noch, wenn ich jetzt sagen würde, sag mal die Stockerlplätze, was wäre denn 2-3 gewesen, wenn du so rückblickst? Welche Finale sind dir noch ganz besonders in Erinnerung geblieben?
Argentinische Finale, ja. Muss ich ehrlich sagen, das war 78, 86 und 22, also in schönen Abständen. Mhm. Und 78 war eine ganz tolle Weltmeisterschaft, ja. Keine Frage. Und ja, an was bleibt mir noch in Erinnerung? Ja, natürlich, dass meine Lieblingsmannschaft nie gewonnen hat, wenn ich übertragen habe.
Die Engländer.
Nämlich die Engländer, muss ich offen und ehrlich sagen. Ihr Sieg war zu früh.
66 hat dann genau, die Engländer gewonnen. Auch ein Heim-Sieg,
ja,
den haben wir vorher vergessen
dabei.
Gehabt.
Ja, da war ich nicht
den
dabei.
Haben wir vorher vergessen.
Und ansonsten aber, und eines ist auch ganz interessant, dass die Spanier, diese große Fußballnation, nur ein einziges Mal den Weltmeistertitel gewonnen hat.
Aber mittlerweile auch einmal. Ja, und die Engländer sind lange wieder überfällig. Könnte auch diesmal sein. Mir ist ganz stark in Erinnerung geblieben. Ich kann mich auch ganz stark an dieses Finale 98 erinnern. Es gibt so Momente, wo man ja später noch weiß, wo man es angeschaut hat. Das weiß ich übrigens noch ganz genau. Das habe ich bei meinem alten Freund und heute Rockmusiker und Star-Autor Wolfgang Zechner geschaut. Lieber Watz, wenn du hörst, liebe Grüße an dich. Bei dem zu Hause in Graz haben wir da 98 geschaut. Und wenn du mich fragen würdest, was mein liebstes Finale war, was ich mich auch noch gut erinnern kann, war es 86, wo Argentinien Deutschland in Mexiko im Aztekenstadion spielt, was ein wahnsinnig, ja auch spannendes Finale war, weil Argentinien 2-0 in Führung geht, dann gleichen die Deutschen aus, sind eigentlich, es schaut so aus, als würden die Deutschen am Ende wieder gewinnen. Sie waren zu dem Zeitpunkt viel stärker als die Deutschen und dann schüttelt der bis dahin eigentlich kaum spielende Diego Maradona einen Pass plötzlich aus dem Ärmel und Burruchaga stellt es auf 3:2 innerhalb weniger Sekunden nach dem Ausgleich.
Du hast natürlich recht. Die Argentinier haben einfach immer einen Fußballgott.
Ja,
hast den Maradona und jetzt haben sie den Messi. Also es ist ja unglaublich, dass du immer so einen hast, der imstande ist, Spiele zu entscheiden. So wie Messi es für möglich gehalten hat, jetzt zuletzt einmal überhaupt sie so weiterzubringen.
So
was sie noch schaffen, werden wir sehen. Aber damals war es auch so. Es ging um Maradona, nicht?
Na klar, und er hatte damals ja seine Sternstunde nicht in dem Finale, sondern in diesen wenigen Sekunden gegen deine Lieblingsmannschaft, gegen England, wo er zuerst alle ausspielt und dann einschiebt und dann, ja, mit dem Kopf, mit der Hand, mit dem Ohr, man weiß es nicht genau. Er hat selber gesagt, das war die Hand Gottes.
Ja, die Hand Gottes, genau.
Die Hand Gottes. Und ja, und das Spannende ist ja, Wollen wir kurz auf ein anderes Thema noch eingehen, weil das so schön ist bei dieser Hand-Gottes-Geschichte. Heute reden wir drüber und sagen, ja, Hand-Gottes, spannend, unvergesslich. Heute würde es das nicht mehr geben durch den Videoschiedsrichter. Wie siehst du eigentlich den Videoschiedsrichter? Ist das gut für den Fußball oder nimmt es auch ein bisschen weg?
Als einer, der 80% der Spiele ohne Videoschiedsrichter erlebt hat und nur 20% mit dem Videoschiedsrichter, muss ich ehrlich gestehen und sagen, es war damals zwar vielleicht nicht immer ganz fair, weil man es nicht erkennen konnte, ob das Tor korrekt oder nicht korrekt war, aber es war spannender, es war interessanter. Heute ist so, die schießen ein Tor und dann ist einmal nichts. Dann dauert es eine Zeit, dann wird es geschaut und dann kommt noch einer und dann schaut vielleicht noch ein Dritter an und dann kommt der Schiedsrichter und sagt, kein Tor und so. Also es verliert schon ein bisschen was. Für was gibt es eigentlich Schiedsrichter und zwei zusätzliche Linienrichter? Aber dann alles wieder anschauen und neu überprüfen und so. Es macht mir keine Freude. Früher war es nicht möglich und es war spannend und eigentlich waren die Spiele damals letztlich auch keine Glücksspiele, sondern es haben auch zumeist die Großen und die Richtigen gewonnen.
Das glaube ich auch. Und wir haben jetzt bei dieser WM, ja, weil wir gerade über Argentinien gesprochen haben, haben wir wieder gesehen, Argentinien gegen Ägypten. Ägypten schießt ein Zaubertor, muss man sagen. Und alle freuen sich, alle sind euphorisch. Und dann wird das Tor aberkannt, weil vor 2 Minuten, bevor das Tor war, war irgendwo ein Foul, wo du sagst, es hat gar nichts mehr mit der Spielaktion an sich zu tun. Das finde ich, da schadet man wahrscheinlich ein bisschen mehr dem Fußball, als dass man Fairness damit einfügt.
Da hast du hundertprozentig recht. Denn wenn das Tor gegolten hätte, dann wäre wahrscheinlich Argentinien nicht ins Finale gekommen.
Vielleicht, ja, aber wir wissen es nicht. Ja. Wir wissen es nicht genau, aber es war ein für den Fußball eigentlich bitterer Moment, weil du sagst, warum wird dieses Tor, das nicht so offensichtlich, da war jetzt nicht offensichtlich einer im Abseits, wo du sagst, okay, da kann man mal überprüfen, sondern es war halt viele, viele Szenen vorher. Aber Fußball entwickelt sich halt auch weiter. Bei dieser WM haben wir einige merkwürdige Neuerungen gehabt. Den Hydration Break hat es 98 auch nicht gegeben, hat es überhaupt nicht vorher gegeben. Und vieles
Schwitzt
andere
kommt aber früher auch.
Ja, die Fußballer. Im Aztekenstadion war es auch furchtbar heiß in Mexiko beim Finale.
Ja, absolut. Aber ist halt heute so, nicht?
Was macht man eigentlich? Letzte Frage zu dieser Episode. Man ist lange im Stadion nach dem Finale. Was macht man dann eigentlich als Reporter nach dem Finale? Geht man dann noch wohin? Weißt du das noch? Geht man dann noch irgendwo
immer,
hin?
Immer. Also nach dem Finale hast du ein paar Kollegen, mit denen man schon vorher ausmacht und nachher gehen wir wohin. Und dann feiert man unter Anführungszeichen ein tolles Spiel. Mhm. Denn manche Finale waren tolle Spiele. Oder man jammert über ein Schwachspiel. Hat es ja auch viele Finale gegeben, die mühsam gegangen sind und mit einem 1-0 knappen Sieg halt. Und da diskutiert man. Der eine war für den, der eine war für den. Und es macht dann eine halbe Nacht noch viel Spaß, über das Spiel dann zu reden und zu diskutieren. Und daher war das immer was Schönes eigentlich danach.
Wunderbar. Ich hoffe, dass ihr nach dieser Episode auch wieder einiges zu diskutieren habt. Was war denn euer liebstes WM-Finale, das ihr gesehen habt? Woran könnt ihr euch noch erinnern? Das war unsere Episode 11. Wir haben über dein liebstes Finale gesprochen. Das war 98, als Frankreich Brasilien 3-0 besiegt hat. Wir haben ein bisschen über das Rätselraten um den kurzzeitig verschollenen Ronaldo gesprochen, über die Kopfballtore von Zinedine Zidane, wo ein Gastgeber plötzlich auch zum Weltmeister wurde, zum letzten Mal. Das war wieder eine große Fußballgeschichte, das zweite Mal in Serie, dass wir über Fußball gesprochen haben. Ich kann schon eines vorwegnehmen, auch in der nächsten Episode hat es etwas mit Fußball zu tun. Wir werden aber über etwas ganz anderes sprechen. Wenn ihr uns schreiben möchtet, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Lob habt, dann macht das gerne auf Instagram unter norwegerbulli.at. Schreibt uns ein E-Mail an podcast@norwegerbulli.at. Wir freuen uns über Lob, Nachrichten, irgendwelche Wünsche an Episoden, die wir noch bringen sollen. Hast du noch einen Wunsch?
Ich habe noch einen kleinen Wunsch. Es haben so viele jetzt hoffentlich zugeschaut wie immer. Und da möchte ich nur sagen, die einen haben gehalten mit den Franzosen, die anderen haben gehalten mit der anderen Mannschaft. Euch allen gratuliere ich, dass ihr zugeschaut habt. Es waren Rekordzahlen, die es im Fernsehen gegeben hat. Und habt Spaß gehabt dabei. Mir hat es viel Spaß gemacht und euch hoffentlich auch.
Genau. In diesem Sinne, ciao, baba, auf Wiedersehen, wiederhören, bis bald.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.